Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel.
Folge 71 der Automotive Insights Podcast ist zurück. Ich begrüße euch alle und ich freue mich, dass auch der Redaktionsschreibtisch in Köln wieder besetzt ist. Hallo Kai.
Der ist total besetzt. Hi Daniel.
Ja, diese Woche warst du ja ein bisschen unterwegs, anders als letzte Woche. Und ich habe in der Redaktion ein bisschen die Stellung gehalten, darfst du natürlich auch gerne erzählen.
Wir wechseln uns mal ab jetzt, ne?
Das bietet sich ja an. Also der eine hält die Stellung, der andere ist unterwegs, wird sich bestimmt auch mal wieder überschneiden. Genau. Deswegen hat sich ja im Moment der Freitag immer auch so ein bisschen als unser Podcast-Aufzeichnungstag eingespielt. Und genau deswegen sind wir jetzt heute wieder hier am Start. Ich würde mal anfangen mit dem, was du diese Woche vielleicht verpasst hast, sage ich mal so, in der Redaktion.
Ich habe nichts verpasst. Ich lese ja die ganze Zeit.
Ja, ich weiß. Du hast dich ja auch zwischendurch mal gemeldet, dass... Würde ich einfach trotzdem mal so machen. Genau, es gab nämlich zur Rädermarke BBS nochmal ein Update, nachdem es da jetzt in den letzten Monaten eher stumm war, was Informationen an die Presse und überhaupt Informationen anging. Und zwar ist jetzt der Fall, dass KW Automotive wieder zurück im Spiel ist, sage ich mal, und sich jetzt weite Teile der BBS-Anlagen und Maschinen und Ähnliches gesichert hat, weil BBS ja im Moment in der Insolvenz war, nachdem die ISH Group mit Ilkem Shahim zwischendurch übernommen hatte, nach der Insolvenz der BBS Automotive. Also bei BBS ging es ja eine Zeit lang ganz schön hin und her, da hatte KW Automotive übernommen nach der Insolvenz, hat dann aber selber Insolvenz anmelden müssen nach 2 Jahren, dann trat die ISH Group auf den Plan, hat versucht, BBS wieder erfolgreich am Markt zu platzieren, auch das hat nicht so richtig funktioniert. Gab da auch ein paar Unstimmigkeiten, wem gehören jetzt die Markenrechte, wem gehören die Produktionsanlagen. Es war dann irgendwann klar, dass die BBS-Markenrechte und das Aftermarket-Geschäft weiterhin bei KW Automotive und Klaus Wohlfahrt liegen. Und die haben eben jetzt, nachdem im Oktober 2024 das Insolvenzverfahren für die BBS Autotechnik GmbH eröffnet wurde, die Vermögenswerte da rausgekauft und können jetzt auch tatsächlich wieder im Markt agieren. Das heißt, aus den beiden Standorten Herbolzheim und Schiltach kommen dann doch jetzt in absehbarer Zeit wohl wieder BBS-Räder. Und da möchte Klaus Wohlfahrt und das KW Automotive Team möchten da vor allen Dingen mit Flexibilität im Markt punkten, klarer Fokus auf das Aftermarket-Geschäft und möchten da vor allen Dingen das Unlimited-Programm von BBS nutzen. Das wurde schon vor ein paar Jahren vorgestellt und da geht es halt darum, dass man mit Einheitsrädern, nenne ich sie mal, die alle den Lochkreis 5x117,5 haben, trotzdem eine relativ breite Fahrzeugauswahl abdecken kann, indem man mit Nabenadaptern und Zentrierringen versucht eben, oder es tatsächlich dann auch schafft, das Rad für verschiedene Anwendungen abzudecken und entsprechend nicht mehr so eine ganz große Variation in Rädern hat, sondern einfach sagen kann, wir haben eine begrenzte Auswahl an Rädern und durch die ganzen Adaptionen ist es möglich, damit eben diverse Modelle von unterschiedlichsten Herstellern abzudecken. Da wird es dann jetzt interessant sein, wie das bei BBS in den nächsten Monaten weitergeht. Pläne für einen Neustart gab es eigentlich schon öfter. Es hat dann nicht so richtig funktioniert. Jetzt scheint es aber doch der Fall zu sein, weil zumindest eben tatsächlich auch mal sämtliche Anlagen, sämtliche Markenrechte und so wieder in einer Hand liegen. Es scheint auch einen Plan zu geben, dass da jetzt tatsächlich in den nächsten Wochen und Monaten doch wieder eher positive Nachrichten aus den beiden Orten kommen, denke ich mal. Das ist dann die größere Nachricht gewesen. Ansonsten gab es, wie häufiger auch in letzter Zeit, immer noch mal die ein oder andere Personalie, die wir vermelden können. Beispielsweise der VDAT, Verband der Automobiltuner, in dem sich KW Automotive und Klaus Wohlfahrt auch engagieren, hat jetzt einen neuen Geschäftsführer kommuniziert, der in absehbarer Zeit Harald Schmidtke, den langjährigen VDAT-Geschäftsführer, ersetzen wird. Harald Schmidtke hatten wir auch hier schon im Podcast, haben mit ihm über das Thema Tuning gesprochen, seine langjährige Arbeit und sein langjähriges Wirken. Und jetzt wird eben im Sommer, beziehungsweise dann spätestens Ende Herbst, Dirk Kreidenweis die Nachfolge antreten. Dirk Kreidenweis ist dem einen oder anderen in der Branche sicherlich bekannt von seiner Arbeit bei der Tuning World Bodensee, war später auch nochmal kurz bei den PS Days, also kein Unbekannter in der Branche. Und der wird eben jetzt versuchen, die Nachfolge von Harald Schmidtke anzutreten. Schaut gerne mal unter auto.news rein. Gab auch noch die ein oder andere Veränderung auf personeller Ebene im VDAT-Vorstand. Da lest ihr dann die ganzen Details. Und in puncto Aftermarket hat auch die ZF-Sparte sich diese Woche nochmal mit einer News an die Fachpresse gewandt. Und zwar hat ZF Aftermarket einen neuen Verantwortlichen für die Region Europa ernannt. Alex Gelbke heißt der kommt von LKQ Europe und wird den gesamten europäischen Aftermarket in der ZF-Gruppe übernehmen, managen und wird da eben versuchen, die Sparte stabil zu halten, beziehungsweise idealerweise ist natürlich immer der Auftrag Wachstum und eine Weiterentwicklung. Weitere Personalien und was natürlich auch sonst noch los war in dieser Woche, gibt auch noch die ein oder andere Autohaus-News, könnt ihr euch gerne durchlesen auf unserer Website und auf unseren ganzen Social-Media-Kanälen findet ihr die natürlich auch immer, unter anderem auch WhatsApp. Noch nicht online drüber geschrieben hast du über deinen Termin, wo du diese Woche warst, Kai, aber du kannst ja hier im Podcast schon mal ein bisschen was erzählen, denke ich.
Ja, du hast einen ganz guten Aufhänger jetzt mit den Personalien gehabt. Ich habe auch mit vielen Personen, mit vielen Menschen gesprochen dort. In Düsseldorf war ich am Mittwoch auf dem Branchen-Event Flotte, also gewerbliche Mobilität. Und das ist ja für den Aftermarket ein absolut relevanter Sektor. Fuhrparks und Flotten-Services. Ja, damit wird eben in diesem Branchen-Event Flotte der gewerbliche Sektor adressiert. Und das Spektrum der Aussteller war doch ziemlich eindrucksvoll. Ja, wir kennen ja irgendwie das Messegeschäft im Automotive-Bereich, wenn sich das so über 2-3 Tage streckt. Man sieht immer am ersten Tag, ne, einen ganz guten Andrang, dann doch immer noch, auch in Zeiten, wo dann ja hybride Messen immer mehr forciert wurden, aber es dann doch wieder um den persönlichen Kontakt jetzt final dann wieder geht und sich das ganz gut eingespielt hat. Und man sah das dort am Mittwoch, am Eröffnungstag, ja, sehr volle Gänge. Es war eine Halle zwar nur, aber die war komplett ausgebucht und ich habe da ja viele Leasinggesellschaften gesehen, Flottenmanagementdienstleister, ich habe mit einigen Automobilherstellern und den Verantwortlichen dort gesprochen auch und die Reifenindustrie war auch da und die Handelsgesellschaften auch. Euromaster war da, Michelin-Tochter, Driver, ne, Pirelli-Umfeld. Kumo hat als koreanischer Reifenhersteller dort seine Lösung für Fuhrpark Betreiber präsentiert und ich habe, wie gesagt, mit vielen Verantwortlichen gesprochen und erfahren, dass der Wettbewerb im Flottensegment intensiv ist. Aber auch ein Bereich, in dem die Dienstleistungen von Akteuren des Aftermarkets einen großen Raum zur Vermarktung erhalten und sich das da ganz gut entfalten kann. Also da ist viel Potenzial und interessant war auch zu sehen, welche Automobilhersteller im gewerblichen Sektor verstärkt auftreten und da fielen mir natürlich besonders chinesische Hersteller auf. Die haben ihre Chance erkannt. Ich sprach unter anderem mit BYD, die ja ursprünglich den Markteinstieg über den Importeur Hedin und dessen Präsenz in Deutschland suchte, diesen Versuch aber dann als gescheitert beurteilte. Ja, wir kennen das von den Chinesen. Ungeduldig sind sie oft und in ihren Entscheidungen aber auch sehr fokussiert. BYD hat im August 2024 dann ja eine eigene Gesellschaft namens BYD Automotive GmbH gegründet und gleichzeitig die Hedin Electric Mobility übernommen und mit der eigenen Organisation der Vertriebsaktivitäten und der anvisierten Erweiterung des Partnernetzwerkes sollen auch verstärkt gewerbliche Nutzer angesprochen werden und die Chancen sind ja nicht schlecht. Tesla katapultiert sich ja im Bereich E-Mobilität, gerade auch was das Gewerbliche angeht, in Europa und mit dem Auftreten von Elon Musk ja zunehmend ins Aus. Da hat man viele verschiedene Meldungen in den letzten Wochen gelesen, dass sich viele Fuhrparkverantwortlichen dann doch zweimal überlegen, ob sie Tesla in den Fuhrpark aufnehmen. Ja, dazu, wie sich die politische Dimension in den nächsten Jahren auch in die Vermarktungsvorhaben schieben könnte und beispielsweise auch zum Hemmfaktor für BYD werden könnte. Dazu sagte uns der verantwortliche Sprecher des Unternehmens, Ralf Kaiser, dass man als globaler Konzern diese Problematik, also zumindest nach außen kommuniziert, nicht so wirklich sieht. Ja, da kann man vielfältig drüber diskutieren. Wir hatten da auch so ein paar Bemerkungen off the record, wo wir ein bisschen ehrlicher miteinander gesprochen haben. Tesla hat in jedem Fall in Europa nun ein Problem und das könnte sich noch vergrößern mit den nun verkündeten Zöllen der US-Regierung von 25%. Damit ist eine Stufe im Handelskonflikt und eine weitere Stufe entzündet. Die deutsche Industrie, Automobilindustrie und die Zuliefererindustrie setzt weiter auf Deeskalation. Wir haben da diese Woche verschiedene Stimmen gehört, auch von Hildegard Müller, Präsidentin VDA. Für die Verbraucher werden amerikanische Autos mit solchen Initiativen allerdings sicher noch unattraktiver. Und mit Zöllen im US-Markt müssen nun aber nicht nur die Automobilhersteller umgehen, sondern auch die Teilehersteller. Also Zölle werden auf Motorenteile, Getriebe und Antriebsteile und elektrische Komponenten ebenfalls erhoben. Und im Vorfeld der finalen Entscheidung zur Einführung der Zölle konnte man bereits beobachten oder war bereits zu vernehmen, dass Hersteller und Zulieferer schon seit Monaten verstärkt Fahrzeuge und Teile in die USA eingeführt haben, in der Voraussicht, dass das mit den Zöllen dann wirklich auch kommt. Klar ist aber, weder in Übersee noch hier wird ein Handelskonflikt Gewinner hervorbringen. Und die deutschen Hersteller und Zulieferer trifft es in jedem Fall hart. BMW, VW und Mercedes haben zwar US-Werke, allerdings decken diese Produktionseinheiten dort nicht den Bedarf des US-Marktes. Audi und Porsche müssen darüber nachdenken, Produktionen aufzubauen, wenn sie wettbewerbsfähig im US-Markt bleiben wollen. Wie schnell dies allerdings zu realisieren ist, ja, ist fraglich. Die Köpfe rauchen überall. Und als gäbe es nicht schon genug Herausforderungen. Zur Wahrheit gehört aber natürlich auch, dass Importzölle der EU bislang für US-Autos erheblich höher waren als umgekehrt. Also es gibt auch da immer wieder verschiedene Blickweisen auf die Thematik. Die wichtigsten Lieferanten von fertigen Fahrzeugen und Zuliefererteilen in die USA sind länderspezifisch Mexiko, Südkorea, Japan, Kanada und Deutschland. Und zur Einordnung der Dimension und der Auswirkungen auf die deutsche Automobilindustrie möchte ich abschließend aber noch mal ein paar Zahlen zum US-Absatzmarkt loswerden. Laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft ging 2024 etwa 35 Milliarden Euro aus der Automobilbranche an Warenexporten in die USA. Und mit knapp 28 Milliarden Euro sind Kraftwagen und Motorräder darunter der mit Abstand wichtigste Posten. Die übrigen 7 Milliarden Euro entfallen oder entfielen vor allem auf Autoteile. Die Autoindustrie steht für fast 22% der gesamten deutschen Ausfuhren in die USA. Ja, wie gesagt, da kommt jetzt einiges auf beiden Seiten ja aufeinander zu. Mal gucken, ob es da eine Vermittlung noch möglich ist oder ob das weiter eskaliert wird und welche Instrumente dann die Europäische Union oder die europäische Automobilindustrie dort an Antworten wird liefern können. Soweit von mir aber jetzt zum Abschluss der Woche. Genau, was die Flotte angeht, da werde ich so ein bisschen nochmal sortieren, was das eigentlich mit mir gemacht hat, zu gucken, die gewerbliche Mobilität, welche Anbieter dort wie auftreten, mit welchen Lösungen. Wie gesagt, das Spektrum war wahnsinnig vielfältig und das dauert noch heute, aber Anfang nächster Woche, denke ich, werde ich da ein bisschen was zu unter Auto News schreiben und auch auf LinkedIn und Facebook, Instagram, unseren Kanälen werdet ihr ein paar Eindrücke dort finden. Soweit von mir. Hast du noch was, Daniel?
Nö, also ich denke, das bleiben auf jeden Fall beides wahrscheinlich relevante Themen für uns. Flottengeschäft sowieso und in irgendeiner Form Zölle und ja, Handelskrieg, wie auch immer man das nennen möchte, vielleicht durchaus auch. Wir werden das im Podcast begleiten.
Ein Konflikt ist es auf jeden Fall. Ich hoffe nicht, dass es als Krieg zu werden ist. Es ist ein inflationär gebrauchtes Wort und in Zeiten, wo es ja tatsächliche Kriege auch gibt, lassen wir verbal abrüsten, wa?
Das ist das Wort zum Freitag. Wir gehen ins Wochenende.
Gut, mach's gut.
Ciao.